das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Hallo und willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Im Fach Klimapolitik, da sieht sich die Europäische Union bisher als eine Art Musterschüler. Vieles wurde tatsächlich schon erreicht und bis 2050 will Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Denn was die Folgen des Klimawandels anrichten können, ist ja auch bei uns in Europa schon längst zu sehen. Bei den gewaltigen Überschwemmungen etwa, wie vor einem Jahr in Valencia in Spanien. Ob die EU aber auch immer mustergültig wie der Klassenprimus handelt, das darf bezweifelt werden. Kurz vor der Weltklimakonferenz in Brasilien haben es die Mitgliedstaaten noch nicht geschafft, sich auf ein mittelfristiges Klimaziel für 2040 zu einigen. So wichtig das Thema auch ist, laut UN-Bericht steuert die Erde auf eine Erwärmung um 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Einigen EU-Ländern erscheinen andere Probleme deutlich größer. Und so ringen die EU-Umweltminister in Brüssel am Abend um eine Einigung. Viele Unternehmen aber haben sich längst auf Verschärfungen zugunsten des Klimas eingestellt. Tobias Reckmann.
Was hier dampft, ist flüssiges Zink. 450 Grad heiß. Die Firma Lehmann aus der Nähe von Regensburg stellt Bauteile für Dächer her. Das Zink macht den Stahl beständig gegen Rost. Dafür brauchen sie Energie. Sehr viel Energie.
Das Zink muss bei 450 Grad warm gehalten werden. Und deswegen brauchen wir heute Gas, aber es ist auch möglich, auf Strom umzustellen. Und das Schöne dabei ist, dass der Effizienzgrad bei Strom wesentlich höher liegt, ungefähr bei 90%, bei Gas nur bei 68%.
Wenn der Energieversorger erst einmal mitspielt, würden sie gern auf Strom umstellen und dadurch weniger CO2 ausstoßen. Die Anlage ist eine der modernsten in Europa. Hier sind sie vorbereitet auf das, was die Umweltminister heute in Brüssel beschließen wollen. 90% weniger Treibhausgasemissionen bis 2040 im Vergleich zu 1990.
Deutschland ist ganz klar positioniert. Wir unterstützen den Vorschlag des Kommissars, die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um 90% zu reduzieren. Wir sind da schon einen weiten Weg vorangekommen in Europa. Hätten Sie mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich nicht geglaubt, dass das möglich, dass sowas möglich ist.
90% weniger. Da gehen im Prinzip alle mit. Doch Streit gibt es um eine Kernfrage. Wie viel dieser 90% soll echte Einsparung sein? Und wie viel darf über eingekaufte Verschmutzungsrechte aus dem Ausland erreicht werden? Frankreich, Polen und andere wollen damit die eigene Wirtschaft entlasten. Die Wettbewerbsfähigkeit der EU ist wichtig. Unsere Klimaschutzambitionen müssen entsprechend angepasst werden. Am Tisch diskutieren sie auch darüber, ob die gefassten Klimaziele alle 2 Jahre überprüft werden sollten, um sie gegebenenfalls zu verändern. Für Unternehmen wie Lehmann, die schon auf Klimaschutz ausgerichtet sind, wäre das alles andere als hilfreich.
Wir wollen, dass die Politik uns Leitplanken gibt, dass sie uns Rahmenbedingungen gibt und eben auch eine Planungssicherheit gibt. Wir halten nichts davon, wenn jedes Jahr immer wieder oder jede 2 Jahre immer wieder über diese Ziele diskutiert wird. Das schafft Unsicherheit für uns. Und damit ist es am Ende des Tages Gift für unser Unternehmen.
Und dann sind da noch die Ziele für die kommende UN-Klimakonferenz. Auch darauf müssen sich die Minister noch einigen. Die Entscheidung ist längst überfällig.
Ohne Ziel ist natürlich die traditionelle Vorreiterrolle der EU weniger glaubwürdig. Man kann dann immer noch argumentieren, wir haben ein 2040-Ziel, darauf wird es hinauslaufen. Man kann auch immer noch zeigen, wir sind eine verlässliche Partner für viele Länder, gerade im globalen Süden, zur Klimafinanzierung. Aber es wird natürlich schwierig für die EU, dann Forderungen an andere Länder zu stellen.
Und so geht es heute nicht nur um Klimaziele, sondern auch um Vertrauen. Auch um das der Wirtschaft. Bei Lehmann jedenfalls hoffen sie, dass die Investitionen in Klimaschutz nicht umsonst waren.
Tina Hassel in Brüssel. Tina, inzwischen ist es spät am Abend und die Umweltminister haben immer noch zu keiner Einigung gefunden. Woran liegt das denn?
Ja, das ist ein echter Krimi hier, Jesse. Seit heute Morgen wird mit harten Bandagen verhandelt, immer wieder vertagt. Man sich versucht, in Kleingruppen einen Durchbruch zu finden. Aber schon heute Morgen war klar, wie weit die Positionen auseinanderliegen. Auf der einen Seite stellen viele Osteuropäer das Klimaziel 2040 ganz in Frage. Auf der anderen Seite drängen Länder wie Deutschland, Schweden, Niederlande oder Dänemark auf einen ambitionierten Klimaschutz, also auf einen, der auf die Wissenschaft hört, um noch das Schlimmste zu verhindern. Und es gibt da dann die Länder mit einem weichen Nein, die sogenannten Swing States, wie es hier heißt. Und um die wird in den Minuten jetzt gerungen. Denn für die Klimaziele 2040, also die Reduzierung um 90% der Treibhausgase, braucht es nur eine qualifizierte Mehrheit von 15 Staaten. Aber selbst die ist noch nicht in Sicht. Wir hören gerade, es gibt etwas positive Bewegung, aber man rechnet mit einer langen Nacht.
Tina, die EU rühmt sich als Vorreiter in der Klimapolitik. Jetzt kurz vor der Weltklimakonferenz, hat dieses Selbstbild noch Berechtigung?
Ja, zumindest hat das Selbstbild erhebliche Risse bekommen. Die französische Klimaministerin spricht von einem Desaster, wenn man sich heute Abend nicht einigen könnte. Am Donnerstag, muss man wissen, reisen die EU-Spitzen und die Regierungschefs nach Belem. Und es sieht nicht so aus, als ob sie da konkrete Vorgaben für 2035 im Gepäck haben könnten. Immer mehr EU-Staaten wollen nämlich einfach keinen ehrgeizigen Klimaschutz mehr. Im Gegenteil, sie wollen die Vorgaben abschwächen. Und dabei bräuchte es eigentlich ambitioniertere Maßnahmen, sonst droht die Welt auf eine Erderwärmung von 2,8 Grad zuzusteuern, wie du es am Anfang ja auch genau genannt hast. Also insofern, es wird heute Abend noch eine lange Nacht und man hofft zumindest auf eine Einigung auf die Klimaziele 2040. Im Moment aber weiß man das noch nicht.
Tina Hassel, vielen Dank nach Brüssel. Die Zahl ist vergleichsweise überschaubar, doch die rund 2000 Menschen aus Afghanistan mit einer Aufnahmezusage aus Deutschland, die beschäftigen seit Monaten die Bundesregierung. Die meisten jener Menschen sitzen derzeit in Pakistan fest. Einige haben ihr Einreisevisum vor Gericht eingeklagt. Und auf diese Weise sind auch heute 31 afghanische Staatsbürger nach Deutschland gekommen. Sie landeten am Nachmittag am Flughafen Hannover. Dorthin waren sie per Linienflug über Istanbul gereist. Alle hätten ein Aufnahmeverfahren mit Sicherheitsprüfung durchlaufen, hieß es. Unterdessen ist heute bekannt geworden, dass die Bundesregierung manche der Afghanen, die in Pakistan festsitzen, offenbar dazu bewegen will, auf die Aufnahmezusagen zu verzichten, mit Geldzahlungen. Und dazu Claudia Kornmeier in unserem Hauptstadtstudio. Claudia, wer steckt denn genau hinter diesem Angebot der Bundesregierung?
Also es sieht so aus, als wollte sich die Bundesregierung hier ihrer Verantwortung entledigen. Man zahlt den Menschen etwas Geld, dafür scheiden sie dann aber auch aus den Aufnahmeprogrammen aus. Und die Bundesregierung ist nicht mehr in der Pflicht, diese aufwendigen Verfahren auch wirklich alle abzuschließen. Es ist nämlich so, dass auch nicht alle dieses Angebot bekommen haben. Soweit wir wissen, sind das nur Menschen aus dem sogenannten Überbrückungsprogramm und aus der Menschenrechtsliste. Und nach Auffassung der Bundesregierung auch den Verwaltungsgerichten sind diese Zusagen nach diesen beiden Programmen nicht verbindlich. Das heißt, die Chancen dieser Menschen, die stehen tatsächlich im Moment eher schlecht, ein Visum zu bekommen. Das heißt, hinter dem Ganzen könnte auch die Einschätzung stehen, dass die dann vielleicht doch eher geneigt sind, diese Angebote auch anzunehmen.
Also auf Grundlage dessen, was du gerade sagst, lässt sich heute schon einschätzen, ob viele der betroffenen Afghanen das Angebot annehmen werden?
Also man darf nicht vergessen, diese Menschen, die haben Afghanistan verlassen, weil sie da um ihr Leben fürchten. Gleichzeitig ist ihre jetzige Situation in Pakistan, wo sie ja auf die deutschen Visa warten, auch sehr prekär. Pakistan hat immer wieder in den letzten Monaten Menschen nach Afghanistan abgeschoben, darunter auch solche mit deutschen Aufnahmezusagen. Die Bundesregierung hat dann zwar erreicht, dass Pakistan gesagt hat, bis Ende des Jahres machen wir das nicht mehr. Bis dahin soll dann Deutschland aber auch endlich all diese Aufnahmeverfahren abgeschlossen haben. Im Moment sieht es so aus, als könnte das wirklich knapp werden. Dafür spricht einiges. Und deswegen müssen die Menschen dann wieder befürchten, dass ihnen wieder eine Abschiebung droht und dass sie dann ganz ohne Unterstützung in Afghanistan sitzen und dort zurechtkommen müssen. Gleichzeitig ist es aber auch so, es steht auch noch die Entscheidung über eine Verfassungsbeschwerde aus, mit der geklärt werden soll, ob die Menschen, die diese Zusagen nach diesen beiden Programmen haben, nicht vielleicht doch auch einen Anspruch auf Visa haben.
Claudia Kornmeier, danke für die Einschätzungen nach Berlin. Dankeschön. Welche Macht das Smartphone in unserem Leben hat, diese Frage kann am ehesten jeder oder jede für sich selbst beantworten. Die stetig wachsende Macht der sozialen Medien im Allgemeinen, die ist hingegen unbestritten. TikTok, Instagram, X, YouTube, eine große globale Bühne für Botschaften aller Art, auch politische. Viel zu posten hilft dabei nicht automatisch viel. Das zeigt jetzt eine Studie der Universität Potsdam und der Bertelsmann Stiftung. Vielmehr seien es die oftmals intransparenten Algorithmen der Anbieter, die entscheiden, welche Botschaften junge Menschen tatsächlich erreichen. Und da hätten Parteien vom politischen Rand einen klaren Vorteil. David Zions berichtet.
Was wir als AfD nicht zulassen werden, dass solche Leute weiter in den Ämtern sitzen. So sieht es aus.
Leistet Widerstand gegen den Faschismus in dem Land. Auf die Barrikaden!
Zwei sehr unterschiedliche Frauen, aber eine Gemeinsamkeit. In den sozialen Medien sind Alice Weidel und Heidi Reichinek außergewöhnlich erfolgreich. Ihre Videos werden teils millionenfach geschaut. Auch hier tauchen ihre Parteien immer wieder auf den Handys junger Menschen auf. Die Leichtathletikgemeinschaft im nordrhein-westfälischen Troisdorf.
Also wenn ich mal nachdenke, ich habe wirklich sehr, sehr wenig Videos von der SPD gesehen und von der CDU und vielleicht auch von der FDP und sowas alles. Überwiegend sind es natürlich von der AfD und von der Linken.
Ich finde aber tatsächlich, dass die Videos von AfD-Linke so ein bisschen ja, mehr so die Jugend ansprechen.
Wie sehr AfD und Linke die sozialen Medien dominieren, zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. 37% aller Parteivideos bei TikTok, die jungen Nutzern im Bundestagswahlkampf angezeigt wurden, kamen von der AfD. Die Linke erreichte die zweitmeisten Nutzer mit 28%. SPD, Grüne und CDU/CSU folgten weit dahinter.
Am überraschendsten ist, dass wir sehen können, dass einerseits Parteien wie die SPD extrem viel auch gepostet haben im Bundestagswahlkampf 2025, aber es ein Ungleichgewicht gibt, wie diese Inhalte in den Feeds der jungen Menschen nachher angezeigt wurden.
Obwohl sie auf Social Media inzwischen ziemlich aktiv sind, kommen Union und SPD beim Algorithmus also offenbar nicht gut an. Woran genau das liege, sei nicht ganz klar, so die Bertelsmann-Forscherin. Denn die Algorithmen von Plattformen wie TikTok seien intransparent. Eine mögliche Erklärung ist, dass Inhalte der politischen Ränder stärker emotionalisieren und so dafür sorgen, dass Menschen eher darauf reagieren. Aber Union und SPD hätten einen großen Vorteil, den sie noch zu wenig nutzen, sagt Social-Media-Berater Martin Fuchs.
Gerade die Parteien der Mitte haben Hunderttausende von Parteimitgliedern. Viele von denen sind in Social Media aktiv. Und wenn man es schafft, 10.000, 20.000, 30.000 Menschen immer wieder im Umfeld einer Partei zu motivieren, Inhalte in die Breite zu tragen, dann hat das ein extrem großes Potenzial.
Die Parteimitglieder als kleine Influencer. Doch das reiche nicht. Wichtig sei auch eine zielgruppengerechte Ansprache, um junge Menschen wie hier in Troisdorf besser zu erreichen.
Ja, das so ein bisschen mehr verständlich rüberbringen und nicht auf diesem ganz hohen Deutsch, nenne ich es jetzt mal, erzählen, sondern auch so, dass es jeder verstehen kann und jeder versteht, okay, das ist mein Ansatz und vielleicht auch so kurz und knackig und nicht drumherum geredet.
Die Parteien der Mitte haben einiges aufzuholen, wenn sie AfD und Linkspartei in den sozialen Medien nicht mehr hinterherlaufen wollen.
AfD und Linke profitieren von Social Media laut Studie. Die zugrunde liegenden Algorithmen, die werden bislang nicht reguliert. Und das Spiel mit der digitalen Aufmerksamkeit, das verstehen auch Kräfte aus dem Ausland sehr gut. Dazu die Meinung von Svea Eckert vom Norddeutschen Rundfunk.
Kürzlich habe ich zu Desinformationen und staatlich gesteuerten Kampagnen recherchiert. Dabei habe ich Fachleute getroffen, die russische und chinesische Einflussoperationen beobachten, jeden Tag systematisch. Ihr Befund? Ziel dieser Kampagnen ist, uns zu spalten, uns einzureden, extreme Positionen seien normal. Dafür werden gezielt Likes und Shares verteilt, um Inhalte von Parteien an den Rändern nach oben zu spülen. Ich finde das brandgefährlich. Denn fremde Akteure kapern damit die Mechanismen unserer digitalen Öffentlichkeit. Sie erzeugen künstliche Stimmungen, machen damit auch die Parteien der Mitte unsichtbar. Und die Plattformen? Die spielen mit. Nicht, weil sie politisch wären, sondern weil ihr Geschäftsmodell auf Aufregung setzt. Was polarisiert, wird verstärkt. Was auffühlt, gewinnt. So entsteht ein Machtzentrum, das niemand gewählt hat, das aber unsere Wahrnehmung beeinflusst. Wenn Maschinen bestimmen, was wir sehen und sich das manipulieren lässt, verlieren wir unseren gemeinsamen Raum, in dem Demokratie funktioniert. Europa hat das erkannt. Mit Regulierungen wie dem Digital Services Act will die EU Transparenz und Kontrolle zurückbringen. Aber Papier allein schützt keine Demokratie. Diese Regeln müssen durchgesetzt, verteidigt und mit Leben gefüllt werden. Und Wir brauchen einen starken Journalismus, einen, der zeigt, was die Mechanismen der Plattform verstecken, der Haltung hat, wo andere Reichweite jagen. Meine Meinung, wenn wir unsere Öffentlichkeit den Plattformen überlassen, verlieren wir sie. Dann bestimmen nicht mehr wir den Diskurs, sondern die, die ihn am besten manipulieren.
Die Meinung von Svea Eckert. Wir werden wieder ganz analog und gehen nach Sachsen-Anhalt, wo im Sommer vor 2 Jahren dem AfD-Politiker Hannes Loth etwas gelungen ist, was vor ihm noch keiner seiner Parteifreunde von sich behaupten konnte. Hannes Loth hat die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister der Kleinstadt Ragun-Jesnitz gewonnen. Loth, ein Mann mit Wurzeln in der Gegend, der sich nach eigenen Angaben in der Wasserwehr engagiert und eben auch für die AfD. Seine Partei ist in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Eine Tatsache, die für viele im Ort im Alltag kaum eine Rolle zu spielen scheint, wie Sven Knobloch mittendrin zwischen Dessau und Bitterfeld erfahren hat.
Da, schön, kann ich Sie kurz was fragen?
Ich merke schnell, hier mit der Kamera mit Menschen ins Gespräch zu kommen, wird schwer. Hier in Ragun-Jesnitz, einer Gemeinde im Süden von Sachsen-Anhalt mit rund 8.700 Einwohnern. Und es geht um ihn, Hannes Loth, ehemaliger Landwirt, lebt schon ewig in der Region. Vor etwas mehr als 2 Jahren wurde er als erster AfD-Politiker in ganz Deutschland zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Später bin ich mit ihm verabredet. Doch vorher will ich wissen, was sich für die Menschen in dieser AfD-geführten Stadt eigentlich verändert hat.
Können Sie nicht wirklich was zu sagen? Okay, danke trotzdem.
Langsam verstehe ich, die große Aufmerksamkeit, die plötzlich auf der kleinen Gemeinde lag, hat viele verschreckt. Vor 2 Jahren waren viele Journalisten aus dem In- und Ausland vor Ort. Abseits der Kamera erzählen mir Einwohner, dass sie zufrieden seien mit ihrem Bürgermeister. Er tue viel, sei präsent, investiere in die Feuerwehr. Seine Partei dagegen ist einigen zu extrem. Ich treffe Hannes Loth im Rathaus und frage ihn nach seiner Bilanz.
Ich denke, nachdem es jetzt 2 Jahre läuft, recht ruhig läuft, kann man eigentlich sagen, dass sich jetzt die Mehrheit daran gewöhnt hat und dass Probleme auch angegangen werden und auch gelöst werden.
Ich frage mich, wie viel AfD-Politik setzt er dabei um? Zum Beispiel beim Windpark am Rand der Stadt. AfD-Chefin Weidel hatte Windräder als Windmühlen der Schande bezeichnet, die man niederreißen müsse. Für Ragun-Jesnitz sind sie die größte Einnahmequelle.
Das Spagat muss ich halt hinkriegen und sagen, natürlich stehen die Dinger hier, was soll ich jetzt machen? Sie sind halt da, ich kann sie nicht abreißen.
Am Abend tagt der Stadtrat. Hannes Loth bereitet die Sitzung vor. AfD, Freie Wähler und CDU sind vertreten. Ich frage ihn, ob es hier eine Brandmauer zur AfD gibt.
Wir haben hier Brandpfeiler. Also 2 Brandpfeiler haben wir drin stehen, aber die sind eigentlich nur wegen der Sicht schlecht. Und im Allgemeinen verstehen wir uns hier im Rat und versuchen das Beste für die Stadt rauszuholen, wo wir es können.
Also eine Brandmauer in dem Sinne hier im Kommunalen existiert nicht.
Meine Beobachtung? Die Atmosphäre wirkt freundlich, die Debatte konstruktiv. In der Sitzung geht es unter anderem um den Haushalt. Für kommendes Jahr fehlen mehr als 2 Millionen Euro. Hannes Loth will deshalb Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur in Anspruch nehmen. Geld, das die Landes-AfD wegen der enormen Schulden als Geld der Schande bezeichnet, das die AfD, Zitat, nicht anrühren werde. Hier stimmt jedoch auch die AfD geschlossen dafür.
Das ist einstimmig. Danke.
Stadtrat Nils Naumann von den Freien Wählern erzählt mir, das passe in ein Muster. Seit hier ein AfD-Politiker Bürgermeister ist, habe sich die Partei von einem Wahlversprechen nach dem anderen verabschiedet.
Wo wir früher über Kita-Erhöhungen gesprochen haben, wo da die AfD dagegen gesprochen hat und dagegen gestimmt hat, waren jetzt zum Beispiel die letzten Erhöhungen, was Grundsteuer- oder Gewerbesteuererhöhung oder Kita-Gebührenerhöhung, das war alles einstimmig, was eben wirklich für mich seltsam ist, seitdem Herr Loth eben hier Bürgermeister ist.
Im Stadtrat meldet sich dann noch eine Bürgerin zu Wort. Yvonne Görlitz fragt, warum die Kunden vor ihrem Blumenladen plötzlich Parkknöllchen bekommen. Hannes Loth verspricht, sich drum zu kümmern. Nach der Sitzung ist sie endlich die Erste, die ich offen nach dem Bürgermeister und seiner Partei fragen darf.
Partei, ich mag das immer nicht so hören, Partei. Ich mag ihn als Mensch auch. Ne? Also er ist so, wie er ist, aber wie gesagt, für die Partei kann ich mich nicht so, ja, ja.
Mein Eindruck, Hannes Loth ist als Bürgermeister beliebt, bei manchen wegen, bei anderen trotz seiner Partei. Und die AfD musste ihre Versprechen hier in dieser Kleinstadt der Realität anpassen.
Es sind Fragen, auf die sich kaum Antworten finden lassen, die Ärzte aber bei einer sogenannten Triage beantworten müssen. Wen behandeln wir zuerst, wenn die Not groß ist und nicht jeder sofort versorgt werden kann? In welcher Reihenfolge? Wer hat die besten Überlebenschancen? Während der Corona-Pandemie ploppten diese Fragen auf überfüllten Intensivstationen ständig auf. 2022 verabschiedete der Bundestag dann eine Triage-Regelung, die vorgibt, wer wann behandelt wird. Dieses Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe jetzt nach Beschwerden von Notfall- und Intensivmedizinern gekippt. Kolja Schwarz.
Es ist die Zeit der Corona-Pandemie. Carola Nacke mit ihrem Sohn Cornelius vor einigen Jahren. Die Mutter treibt die Angst um, ihr Kind könnte bei einer Covid-Infektion benachteiligt werden, wegen seines Down-Syndroms.
Ganz besonders sehe ich die Gefahr, dass er im Notfall nicht behandelt wird.
Hier geht es um die sogenannte Triage-Situation. Was passiert, wenn es in einer Pandemie irgendwann nicht mehr genug Intensivbetten und Beatmungsgeräte gibt? Nach welchen Kriterien entscheiden Ärztinnen und Ärzte, wer behandelt wird und wer nicht? 2021 entscheidet das Bundesverfassungsgericht auf die Klagen von Carola Nacke und anderen, niemand darf wegen einer Behinderung in der Triage-Entscheidung benachteiligt werden. Und genau das müsse in einem Gesetz geregelt werden. 2022 erlässt der Bundestag für Pandemiesituationen ein solches Gesetz. Danach darf eine Behinderung bei der Entscheidung, wer behandelt wird, keine Rolle spielen. Vielmehr darf nur nach der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit entschieden werden. Doch viele Ärzte kritisieren, eine einmal begonnene Intensivbehandlung darf nach dem Gesetz nicht mehr abgebrochen werden, auch wenn Menschen mit besseren Chancen vor der Tür stehen.
So, dass man schlicht und ergreifend nicht demjenigen oder derjenigen die beste Behandlung zukommen kann, der oder die die beste Überlebenschance hat. Und das ist schlichtweg widersprüchlich.
Das Gesetz sei gut gemeint, aber schlecht gemacht. Vor allem, weil es nicht klar genug sei und die Ärzteschaft verunsichere.
Wir sind in noch einem größeren Dilemma. Und wir haben den Eindruck, dass eine Mangelsituation schlicht und ergreifend, wenn sie denn so auftritt, auf unserem Rücken ausgetragen wird. Und das ist mit unserem ärztlichen Selbstverständnis nicht vereinbar.
Auf die Klage der Mediziner hin kippte Karlsruhe das Gesetz nun wieder. Und das ohne auf die inhaltliche Kritik einzugehen. Denn die Triage-Regelung sei nichtig, weil der Bundestag nach dem Grundgesetz gar nicht dafür zuständig gewesen war. Nun müssen sich die Länder mit dem Thema befassen.
Das bedeutet zunächst einmal, dass der Ball jetzt in unserem Feld liegt. Die Länder sind aufgefordert, Regelungen zu treffen. Deshalb werden wir zuallererst mal das Urteil in Ruhe studieren und dann gemeinsam versuchen, einen gemeinsamen Weg bei den Ländern zu finden.
Auch Ärzteverbände und Vertreter von Menschen mit Behinderungen meldeten sich heute zu Wort. Sie könnten in die Gespräche einbezogen werden. Die Diskussion um die Triage ist mit der Entscheidung aus Karlsruhe auf jeden Fall neu eröffnet.
Wir wollen das Thema vertiefen mit dem Leiter der ARD-Rechtsredaktion, Frank Bräutigam. Frank, wir haben es gerade gehört, das Bundesverfassungsgericht hat die Triage-Regelung gekippt. Der Bund habe keine Gesetzgebungskompetenz, nun seien die Länder gefordert. Was heißt das?
Ja, das ist ja das Bemerkenswerte an dieser Entscheidung, dass die Richterinnen und Richter zu den hochumstrittenen inhaltlichen Fragen rund um die Triage gar nicht erst gekommen sind. Die haben das Gesetz allein deswegen gekippt, weil der Bund dafür nicht zuständig war. Fragt man sich vielleicht, hätte die Politik das nicht vorher wissen können? War das eine Niederlage mit Ansage? Finde ich eher nicht. In seinem früheren Beschluss zur Triage hatte das Gericht dazu keine Hinweise gegeben. Und die Regeln dazu im Grundgesetz, was macht der Bund, was machen die Länder, die sind jetzt nicht so, dass man da ein Gesetz mal schnell in so einen Automaten reinschmeißt und das ganz klare Ergebnis kommt sofort raus. Die Folge dieser Entscheidung, die ist jetzt, es besteht weiterhin die Pflicht, neue Gesetze zur Triage zu machen, jetzt für die Länder. Und es gilt weiterhin jederzeit die Vorgabe, wenn es mal wieder zu einer Pandemie kommen sollte, dass Menschen mit Behinderung bei einer Triage nicht benachteiligt werden dürfen.
Mhm. Aber heißt das auch, jedes Bundesland könnte jetzt seine eigene Regelung für eine Triage finden?
Jedes Bundesland könnte seine eigenen Regeln machen, ja, aber es spricht deutlich mehr dafür, das gemeinsam zu machen, also eine einheitliche Lösung zu finden. Das Problem dabei ist, selbst wenn die Länder das zusammen hinbekommen, sie wissen nicht, ob ihre neuen Gesetze dann in Karlsruhe halten werden, weil das Gericht diese umstrittenen inhaltlichen Fragen im aktuellen Beschluss eben nicht geklärt hat. Die sind weiterhin offen. Und wenn man sich diese unterschiedlichen Positionen hier so anschaut, Menschen mit Behinderungen, ihre großen Sorgen auf der einen Seite, Ärzte in diesem Dilemma auf der anderen, dann ist so eine Regelung der Triage womöglich auch mit die schwierigste Aufgabe überhaupt, die so ein Gesetzgeber insgesamt haben kann, egal ob das im Bund oder in den Ländern ist.
Frank Bräutigam, Leiter der ARD-Rechtsredaktion. Herzlichen Dank. Schon im ersten Kriegswinter in der Ukraine gehörte es zu Russlands Strategie, gezielt die Infrastruktur anzugreifen, um so die Gas- oder die Stromversorgung in weiten Teilen des Landes immer wieder zu unterbrechen. Inzwischen steht die Ukraine am Beginn des vierten Winters mit ständigem Beschuss und nächtlichen Luftangriffen. Und auch jetzt müssen die Menschen wieder auf kalte und dunkle Nächte sich einstellen. Doch man hat gelernt, mit dieser Lage umzugehen. Und jeden Tag sind Reparaturtrupps unterwegs, damit die Notfalltaschenlampen wieder ausgeschaltet werden können. Susanne Peterson hat einige der Männer bei ihrer Arbeit begleitet.
Wenn Russland die Region Kiew attackiert, Drohnen und Raketen einschlagen, rücken sie aus. Die Reparaturteams des ukrainischen Stromnetzbetreibers DETEC. Wir möchten den Menschen Licht geben. Wenn wir nicht kommen und helfen, bleibt es dunkel. Also müssen wir alles reparieren, so schnell wie irgendwie möglich. Andriy Jaworski und seine Kollegen sichern Leitungen, reparieren Umspannwerke, bringen Licht zurück in Städte und Dörfer. Fast täglich müssen die Arbeiter dabei ihre Einsätze unterbrechen, weil Luftalarm ausgelöst wird. Auch an diesem Morgen. Eine Rakete ist im Anflug. Der Alarm hat ausgelöst. Wir beenden schnell die Arbeit und gehen in Deckung. Das Wichtigste ist, die Mitarbeiter zu schützen. Danach können wir wieder reparieren. Russland greift seit Wochen wieder gezielt die Energieinfrastruktur an, Kraftwerke, Leitungen, Transformatoren. Es gibt immer wieder Fälle, da liegt noch ein Raketenteil unter der Leitung. Dann warten wir, bis es entfernt werden konnte. Erst dann dürfen wir anfangen. Ziel dieser russischen Attacken sei es, die ukrainische Bevölkerung zu zermürben und die Energieversorgung vor dem Winter zu schwächen, sagen Beobachter. Jeden Tag kommt es zu Stromausfällen und auch kontrollierten Abschaltungen. Zuvor hat Russland niemals gleichzeitig Gas-, Strom- und Kraftstoffinfrastrukturen angegriffen. Jetzt greifen sie innerhalb eines einzigen Monats alle an. Mehrere hundert Techniker sind landesweit rund um die Uhr im Einsatz. Ihre Arbeit ist lebensgefährlich. Viele wurden getötet oder verletzt. Die Russen führen manchmal Doppelangriffe durch, sodass Reparatur- und Notfallteams zu einem Ort fahren, der angegriffen wurde, und dann greifen die Russen noch einmal an. Unterstützung kommt vor allem aus der EU. Ersatzteile, Generatoren, Transformatoren. Doch vieles bleibt Handarbeit mit einfachsten Mitteln unter schwierigsten Bedingungen. Nach einem Beschuss in Kiew haben wir einmal 2 Tage lang repariert, im Regen, nonstop. Und die Menschen kamen, brachten Tee und Essen. Da spürst du, du tust etwas Wertvolles. Ihre Arbeit entscheidet darüber, ob Licht, Wärme und Kommunikation in der Ukraine funktionieren, auch im Krieg.
So, und jetzt erstmal weitere Nachrichten des heutigen Tages mit Romy.
An den deutschen Autobahnen gibt es für Elektroautos nach einer Studie des ADAC nicht genug Schnellladesäulen. An mehr als 70% der getesteten Raststätten und etwa einem Drittel der Autohöfe stellte der Autoclub erhebliche technische Mängel fest. So leisteten viele Ladesäulen nur 50 Kilowatt. Damit dauere ein durchschnittlicher Ladevorgang bis zu 1 Stunde. Außerdem seien viele Säulen nicht überdacht. Die Preisangaben kritisierte der ADAC als intransparent. Jedes 5. Kind weltweit lebt in einem Konfliktgebiet. Nach Angaben der Kinderhilfsorganisation Save the Children waren es im vorigen Jahr 520 Millionen, ein neuer Höchststand und ein Anstieg um fast 10% innerhalb eines Jahres. In dem Bericht sind auch fast 42.000 Verbrechen an Kindern in Konfliktgebieten dokumentiert. Mehr als die Hälfte entfiel auf 4 Regionen, auf die palästinensischen Gebiete, die Demokratische Republik Kongo, Nigeria und Somalia. Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist gestern im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war Anfang der 90er Jahre während des Golfkriegs Verteidigungsminister unter Präsident Bush. 2001 wurde Cheney dann Vize unter dessen Sohn George W. Bush. Nach den Terroranschlägen von 2001 prägte er die US-Politik mit Hardliner-Positionen, etwa für den umstrittenen Irakkrieg. Zuletzt stellte sich Cheney in der Republikanischen Partei offen gegen Donald Trump.
Es war ein Prozess, den es so zuvor noch nie gegeben hatte, wegen Verbrechen, die es noch nie zuvor gegeben hatte. Zum ersten Mal hieß ein Anklagepunkt Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 24 Männer waren angeklagt beim ersten der Nürnberger Prozesse, der vor fast 80 Jahren begann. Politiker, Militärs und Funktionäre des nationalsozialistischen Deutschlands. Kurz vor dem Jahrestag ist jetzt das ARD-Dokudrama Nürnberg 45 zu sehen. Erzählt aus der Perspektive eines Auschwitz-Überlebenden, der damals als Journalist aus Nürnberg berichtete, Ernst Michel. Dessen Kinder sind zur Premiere an den historischen Ort gereist. Uschi Schmidt.
In diesem Gerichtssaal ist den Hauptverantwortlichen des Nazi-Regimes der Prozess gemacht worden. Lauren und Karen Michel sind aus Israel und den USA angereist, an den Ort der Nürnberger Prozesse. Hier hat ihr Vater, ein Holocaust-Überlebender, als Journalist gearbeitet. Für die Töchter ein bewegender Moment.
You imagine him here in this space, my father.
Hier in diesem Raum kann man ihn sich jetzt richtig vorstellen, mein Vater. Das ist ganz anders als nur mit dem Foto, mit dem wir aufgewachsen sind, eher an der Schreibmaschine. Das ist jetzt viel spürbarer. Ich fühle es. Das ist nicht schön. Es schmerzt. Aber es ist gut, hier zu sein. Auf diesem kleinen Raum all die Prozessbeteiligten, direkt gegenüber den Nazi-Verbrechern, das ist schockierend. Und heute erzählen wir die Geschichte meines Vaters einer neuen Generation in Deutschland.
Du bist also derjenige, den wir vergessen haben. Ein bedauerlicher Irrtum, den wir jetzt korrigieren.
Ernst Michel hat Auschwitz überlebt und soll damals für eine amerikanische Nachrichtenagentur über die Nürnberger Prozesse berichten. Mit nur 22 Jahren ist er der jüngste der internationalen Reporter. Die Geschichte dieses jungen Mannes, gespielt von Jonathan Berlin, ist Kern des Dokudramas Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen. In Interviews kommt Ernst Michel selbst zu Wort.
I was hit over the head.
Ich wurde von einem SS-Mann auf den Kopf geschlagen. Die Wunde hat sich entzündet und hat geeitert. Ich bin also zur Krankenstation gegangen. Aber man wollte auf keinen Fall über Nacht bleiben, denn jeder hat gewusst, dort wird selektiert. Und dann geht es sofort nach Birkenau, in die Gaskammer.
Severina Schmaglewska hat ebenfalls den Holocaust überlebt und ist vor 80 Jahren eine der wenigen Frauen, die als Zeugen bei den Nürnberger Prozessen aussagen. Über sie schreibt der Journalist Ernst Michel. Die Dokumentation, gespickt mit aufwendig nachkolorierten Originalaufnahmen, erzählt von zwei jungen Menschen für ein junges Publikum. Für die Töchter des inzwischen verstorbenen Journalisten Ernst Michel bedeutet sie vor allem Gerechtigkeit für den Vater, Sichtbarkeit des Hasses. Sie dokumentiert die Geburtsstunde des modernen Völkerstrafrechts in Nürnberg. Der Gedanke, keine Tat bleibt ungesühnt.
Das Dokudrama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen ist am 9. November hier im Ersten und ab dann auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Und wir blicken zum Ende unserer Tagesthemen natürlich aufs Wetter, und zwar mit dir, Claudia.
Danke, Jessie. Und es wird einfach nur sonnig die nächsten Tage und dazu warm, morgen bis zu 20 Grad. Das heißt, Hochdruckeinfluss, weiterhin ziemlich trockene Luft und am aufsummierten Regen für die nächsten Tage kann man schön erkennen, dass die Tiefdruckgebiete Anlauf nehmen, nicht weiterkommen und sich deswegen westlich und südlich von uns über dem Mittelmeer, das ja noch ziemlich warm ist, kräftigst abregnen. Das bedeutet Portugal beispielsweise, Südfrankreich oder auch Griechenland bis Sonntag, also bis zum Wochenende, sind dort über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Bei uns dagegen, also vom östlichen Frankreich über Deutschland bis nach Polen, Tschechien, weiter Richtung Schweiz und auch Österreich, einfach nur trocken. Und oftmals scheint die Sonne, wenn es nicht dichten Nebel gibt. Und der wird sich auch bei uns in der Nacht wieder bilden und ausbreiten. Dementsprechend heute noch so ein paar Wolkenfelder im Norden, im Süden die Donau entlang, Bodensee, Rhein. Da wird es zum Teil dicke Nebelfelder geben in Bayern insgesamt. Morgen lösen sie sich dann zögerlich auf. Im Norden gibt es etwas kompaktere Wolken, aber bis auf ein paar Schleierwolken passiert nicht viel. Die Temperaturen sinken im Süden, da wo es oft klar ist, auf Werte von 5 bis minus 2 Grad. Direkt an der Küste 10 bis 12 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen im Nebel, wo er sich lange hält, um 8 Grad. Sonst 13 bis 18 Grad, 20 Grad am Nordrand des Sauerlandes. Mit so einem leichten Föhneffekt wird es da besonders warm. Die nächsten Tage bringen nochmal nach Nebelauflösung viel Sonnenschein, aber diese Nebelproblematik, die wird etwas heftiger. Donnerstag vor allem im Süden, dann nach Westen hin bis 19 Grad. Freitag über der Mitte dicker und zum Teil auch zäher Nebel, der sich nur schwer auflöst. Wo er sich auflöst, viel Sonne und warm.
Ich würde sagen, die Sonne, die sehen wir, den Nebel, den ignorieren wir. Und sagen herzlichen Dank, Claudia. Dankeschön. So viel von uns für heute. Jetzt übernimmt hier Sandra Maischberger mit ihren Gästen.
Unter anderem mit dem Aufsichtsratschef von Airbus, René Obermann.
Neue Tagesthemen haben wir morgen für Sie, dann mit Ingo Zamperoni an dieser Stelle.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss.